Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Wir schauen noch einmal auf den Austausch von Gefangenen zwischen westlichen Ländern und Russland. Heute am Tag danach war auch bei deutschen Regierungspolitikern und Politikerinnen Unbehagen zu spüren. Bundesinnenministerin Faeser, die hat sich so geäußert.
Aus unserer Sicht war eben das Gut der Freiheit und das Leben der Gefangenen in Russland, in Belarus, entscheidender, dass diese 15 Menschen ein freiheitliches Leben bekommen, eine gute Aussicht für ihre Zukunft in der Abwägung, dass man jemanden freilässt, der zum Mord verurteilt wurde.
So also die Bundesinnenministerin und weitere Reaktionen auf den Austausch, die gibt's gleich bei uns. Die Tötungen eines Hisbollah-Kommandeurs und eines Hamas-Anführers, die schüren weiter die Sorge vor einer Eskalation in Nahost. Wir blicken auf die Lage in Israel und im israelisch-libanesischen Grenzgebiet. Die Ampelkoalition, die streitet weiter um den Bundeshaushalt fürs kommende Jahr. Dabei hat es ja kurzzeitig so ausgesehen, als ob es eine Lösung geben könnte. Worüber also streiten die Koalitionäre jetzt schon wieder, beantworten wir dann. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat als erste Vorsitzende des deutschen Parlaments das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz besucht und dort der massenhaften Ermordung von Sinti und Roma gedacht. Das wird Thema sein. Zum Abschluss gibt es dann Olympia-Berichterstattung mit meiner Kollegin Christina Hövelanz. Ja, an dem Gefangenenaustausch, da waren Russland, die USA, Deutschland und weitere europäische Staaten beteiligt. Dem Deal waren monatelange Verhandlungen vorausgegangen. Deutschland hat dabei wohl eine entscheidende Rolle gespielt, denn für den Austausch brauchte es die Zustimmung zur Freilassung des Mannes, der bei uns auch als Tiergartenmörder bezeichnet wird. Markus Pinder aus unserem Hauptstadtstudio über diesen Austausch, dem viele Absprachen vorausgegangen sind.
Man habe mehrere Güter gegeneinander abwägen müssen, so Bundeskanzler Scholz.
Niemand hat sich diese Entscheidung einfach gemacht, einen zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Mörder nur nach wenigen Jahren der Haft abzuschieben. Das staatliche Interesse an der Vollstreckung der Freiheitsstrafe war in Abwägung zu bringen mit der Gefahr für Leib und in einigen Fällen auch des Lebens unschuldig in Russland inhaftierter Personen und zu Unrecht politisch Inhaftierter. Und deshalb war für uns wichtig, dass wir eine Schutzverpflichtung haben gegenüber deutschen Staatsangehörigen sowie auch die Solidarität mit den USA.
Es habe eine sorgfältige Beratung und Abwägung gegeben. Auch Oppositionsführer Merz, CDU, sei im Bilde gewesen.
Ich habe angesichts der Bedeutung dieser Angelegenheit auch frühzeitig den Oppositionsführer über das Vorhaben informiert und ihn auch jetzt über die heutige Aktivität rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. Er hat mir ausdrücklich versichert, dass er mit den Entscheidungen der Bundesregierung einverstanden ist.
Justizminister Buschmann, FDP, bezeichnete die Freilassung Krassikows, des sogenannten Tiergartenmörders, als bitteres Zugeständnis. Aber so sei 16 Menschen ein neues Leben in Freiheit ermöglicht worden. Als Justizminister sei für ihn das Prinzip im Zweifel für die Freiheit entscheidend gewesen, so Buschmann. Die 26 Gefangenen waren zuvor aus Russland, den USA, Deutschland, Polen, Norwegen und Slowenien, wo sie jeweils inhaftiert waren, nach Ankara geflogen worden. Alle wurden zunächst an sichere Orte gebracht und medizinisch untersucht. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen hat den Gefangenenaustausch im Deutschlandfunk als eine schwierige Abwägung bezeichnet, die er im Ergebnis unterstütze. Den sogenannten Tiergartenmörder freizulassen sei aber nicht einfach für den Rechtsstaat.
Er ist ein Mörder zu lebenslanger Haft verurteilt. Und das Verhalten jetzt ist, dass die deutsche Justiz, die Strafjustiz, der Rechtsstaat, den Strafanspruch, der gerichtlich festgestellt ist, gegenüber diesem Mörder, weil Putin ihn haben will, nicht realisiert. Das ist schon ein gewaltiger Verzicht, den der deutsche Staat, der Rechtsstaat hier akzeptiert, für ein höheres Gut, das der Menschlichkeit, der Freiheit, der Gesundheit, der Befreiung von Folter für 16 Menschen. Also es ist ein Geben und Nehmen. Ich halte es im Ergebnis für richtig.
Der Außenexperte der Union im Bundestag, Hart, sagte gegenüber der ARD, es seien Personen, die in einem Unrechtsstaat unter unrechtmäßigen Bedingungen als Geiseln in Haft genommen worden, gegen Personen ausgetauscht worden, die in einem Rechtsstaat wegen Straftaten rechtmäßig verurteilt worden seien. Er fürchte, der Propagandaeffekt für Putin sei enorm und alle Deutschen, die sich in Russland und Belarus aufhielten, müssten jetzt gewarnt werden, dass sie Opfer werden könnten, sagte Hart. Ähnlich sieht es auch der grüne Europaabgeordnete Lagodinsky.
Was wir jetzt sehen, uns wird vorgeführt, wie die neue Realität bei uns in Europa aussieht. Ich nenne das so eine moralische Asymmetrie. Ja? Wer wird denn hier getauscht? Das ist nicht wie früher, wo Spione gegeneinander getauscht worden sind, sondern hier werden russische Staatsbürger, zum Teil mit doppelter Staatsbürgerschaft oder auch unschuldige Amerikaner, getauscht gegen Kriminelle und Spione. Und das ist diese moralische Asymmetrie, die wir beobachten. Und das macht mich persönlich auch sehr traurig.
Die Reaktionen auf den Gefangenenaustausch, der übrigens auch Thema eines unserer Kommentare heute Abend sein wird, ab 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Der Chef des Hamas-Politbüros, Hanias, getötet. Die Hamas und der Iran machen Israel dafür verantwortlich. Israel wiederum äußert sich zur Tötung nicht. Nun ist die Angst vor einer Eskalation groß. Wird es Vergeltungsschläge des Iran gegen Israel geben, steht die Region wieder vor einem großen Krieg. Clemens Fehrenkotte verfolgt die Entwicklung von Tel Aviv aus. US-Präsident Biden jedenfalls zeigt sich besorgt und er hat Israel bereits Unterstützung zugesichert.
Israels wichtigster Verbündeter bereite sich darauf vor, zusätzliche Kampfflugzeuge in die Region zu entsenden. Wie die New York Times unter Berufung auf amerikanische Regierungskreise heute Nachmittag berichtet, würden die US-Streitkräfte im Nahen Osten die, Zitat, notwendigen Maßnahmen treffen, um die Einsatzbereitschaft zu erhöhen sowie die eigenen Truppen und die der Verbündeten gegen jede Bedrohung vom Iran und dessen Ablegern zu schützen. US-Präsident Joe Biden hatte Premierminister Benjamin Netanyahu gestern Abend versichert, für die, Zitat, Sicherheit Israels gegen alle Bedrohungen aus dem Iran sich einzusetzen. Neben den militärischen Vorbereitungen auf Vergeltungsangriffe auf Israel treffen Städte und Kommunen im Land Vorkehrungen für den Zivilschutz. Die Stadtverwaltung von Jerusalem etwa empfahl den Bewohnern, ihre Schutzbunker für den Fall eines Angriffs vorzubereiten. Auch wurden Listen für Schutzräume und öffentliche Bombenschutzräume verteilt. Innerhalb von 90 Sekunden müssten die Einwohner in der Lage sein, die Schutzräume zu erreichen. Auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem beteten tausende Gläubige während des Freitagsgebets für den getöteten Hamas-Politbürochef Ismail Haniyeh. Die türkische Botschaft in Israel setzte als Reaktion auf die Tötung Haniyehs in Tel Aviv ihre Flagge auf Halbmast. Daraufhin berief Israels Außenminister Katz den stellvertretenden türkischen Botschafter ein, um eine Rüge auszusprechen. Im besetzten Westjordanland nahmen in Städten wie Ramallah, Hebron und Nablus zahlreiche Palästinenser am sogenannten Tag des Zorns teil, zu dem die radikal-islamistische Hamas aufgerufen hatte. In Israels Medien erregte die Kritik von US-Präsident Joe Biden an der Tötung Haniyehs in Teheran erhebliches Aufsehen. Biden hatte bei der Rückkehr der US-Gefangenen aus Russland auf dem Luftwaffenstützpunkt Andrews in Maryland gesagt, für die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen sei die Tötung des Hamas-Politbürochefs nicht hilfreich gewesen. Eine Einschätzung, die von vielen Angehörigen der Geiseln geteilt wird. Goren Udi vom Unterstützerkreis.
I am even more anxious about the fact.
Ich bin sogar noch besorgter über die Tatsache, dass wir diesen Deal so schnell wie möglich abschließen müssen, um alle Geiseln nach Hause zu bringen, bevor etwas anderes passiert, das einen Krieg zwischen uns und der Hezbollah oder einen größeren Krieg in der Region auslöst. In israelischen Sicherheits- und Geheimdienstkreisen sei die Mehrheit der Auffassung, so schreibt der Geheimdienstexperte Ronen Bergmann in der Tageszeitung Yedinot Achonot, dass Israel gut daran täte, Zitat, für seine Armee und für seine Bevölkerung den Krieg in Gaza zu beenden und seine Aufmerksamkeit nicht auf den totalen Sieg, sondern auf einen totalen Geiseldeal zu richten.
Ja, den Krieg in Gaza beenden, das sieht derzeit ja nicht so aus, als würde das so bald geschehen. Clemens Fehrenkotte über die Lage dort, die in der Region ja insgesamt sehr angespannt ist, droht da wieder Vergeltung auf Vergeltung. Israel jedenfalls rechnet mit einem Großangriff des Iran, der Hezbollah und weiterer Milizen und auch im Libanon wird die Entwicklung von vielen Menschen mit großer Sorge beobachtet. Moritz Behrendt berichtet darüber. Er hat dabei auch die israelisch-libanesische Grenzregion im Blick.
Israel und die libanesische Schiitenmiliz Hezbollah haben sich seit gestern Abend wieder mehrfach Gefechte in Grenznähe geliefert. Libanesische Medien berichten, die israelische Armee habe den Ort Dahira im Südlibanon beschossen. Die Hezbollah gab an, sie habe mehrere Katyusha-Raketen auf Orte im Norden Israels beschossen. Zu möglichen Opfern gab es bislang keine Nachrichten. Im Libanon wachsen derweil die Sorgen, dass die Kämpfe sich ausweiten könnten. Bewohner der südlichen Stadt Nabatieh berichteten der Zeitung L'Orient Le Jour, sie hätten Textnachrichten auf ihren Handys erhalten mit der Aufforderung, ihre Häuser zu verlassen. Auf Arabisch und Hebräisch. Andere Medien schreiben, die Hisbollah habe mehrere ihrer Stellungen in den südlichen Vororten Beiruts verlassen. Die Meldungen verdeutlichen die wachsende Nervosität, allerdings können sie oft nicht unabhängig bestätigt werden. So sind Berichte ohne Grundlage, nach denen die Blauhelme der Vereinten Nationen im Libanon die Hisbollah verantwortlich machen für den Tod von 12 Kindern auf den von Israel besetzten Golanhöhen. UNIFIL-Sprecher Tenenti teilte der ARD mit, der Ort Majdal Shams liege außerhalb des Operationsgebietes der Truppe. Daher könne sie dazu auch keine Position einnehmen.
Die Informationen waren das von Moritz Behrendt. In Ungarn gibt es für Arbeiter aus der Ukraine und aus Serbien Sonderregeln. Sie können zunächst für 2 Jahre kommen und dann ihren Aufenthalt beliebig oft für je 3 Jahre verlängern. Dass diese Sonderregelungen jetzt auch auf Personen aus Russland und Belarus ausgeweitet wurden, das besorgt die Europäische Union, wie Thomas Spiekhofen aus Brüssel berichtet. Jedenfalls gibt es da noch einige Fragezeichen.
Wir müssen uns das erstmal genau angucken, sagt Anita Hipper, Sprecherin von EU-Innenkommissarin Ylva Johansson. Und wir müssen auch klären, was das für die Verpflichtungen Ungarns bedeutet.
We will need to see and clarify the scope of the scheme and also its impact on obligations for Hungary.
Nichts hat man in Brüssel gewusst von den Plänen der ungarischen Regierung, Einreisen aus Russland und Belarus zu erleichtern, und zwar erheblich. Seit dem 9. Juli schon können Einreisende von dort direkt eine sogenannte nationale Karte bekommen, eine Art Aufenthaltsberechtigung ohne Jobnachweis. Das macht vieles einfacher. Für die EU heißt das vor allem, Einreisende aus Russland oder Belarus kommen über Ungarn leicht rein in die EU und den Schengen-Raum und können sich hier dann weitgehend frei bewegen. Kommissionssprecherin Anita Hipper erinnert Ungarn an seine Verpflichtungen.
Russland ist eine Sicherheitsbedrohung für die EU. Die Mitgliedsländer haben alle Instrumente in der Hand, um für die Sicherheit der EU und des Schengen-Raums insgesamt zu sorgen.
Auch im Europäischen Parlament regt sich Unmut. Die EVP, die christdemokratische Fraktion, der auch CDU und CSU angehören, fordert, das Thema auf die Tagesordnung des nächsten Gipfels zu setzen. Das, was Ungarn da mache, das sei nicht nur ein Affront gegenüber allen anderen, sondern ein aktives Infragestellen der Sicherheit, sagt Lena Dupont, CDU-Abgeordnete im Europaparlament.
Einseitige Maßnahmen, wie sie jetzt von Ungarn vorgenommen worden sind, riskieren nicht nur das Vertrauen der Mitgliedstaaten untereinander, sondern ganz konkret in dem Fall auch die Sicherheit des Schengen-Raums und damit die Sicherheit aller anderen Mitgliedstaaten.
Bei Einreisen in den Schengen-Raum muss es eigentlich einen Sicherheitscheck für die einreisende Person geben. Dazu wurde ein gemeinsames Informationssystem der Schengen-Länder aufgebaut. Lena Dupont macht Sorge, dass bei der ungarischen nationalen Karte dieser Check nun nicht mehr stattfindet.
Die Gefahr von Spionage, von weiteren Sabotageakten wird damit bedeutend größer.
Wie viele Einreisende aus Russland und Belarus sich bereits haben registrieren lassen, ist bislang nicht bekannt. Eine Deckelung scheint es jedenfalls nicht zu geben. Um mehr zu erfahren, hat die Kommission an die ungarische Regierung geschrieben, mit der Bitte um Antwort bis zum 19. August. Sie will wissen, warum Russland und Belarus die bevorzugte Behandlung erfahren, nach welchen Auswahlkriterien vorgegangen wird und welche Sicherheitschecks für die Einreisenden vorgesehen sind. Das sei schon mal gut, sagt Lena Dupont, reiche aber nicht.
Wir brauchen in der Zwischenzeit weitere Übergangsmaßnahmen, um die Sicherheit der Europäischen Union gewährleisten zu können.
In ihrem Brief an die ungarische Regierung spricht die Kommission von angemessenen Konsequenzen, falls sich zeigen sollte, dass das Vorgehen Ungarns ein Risiko für die EU und Schengen darstellt. Welche Konsequenzen das sein könnten, lässt sie offen.
Ja, womöglich die Gefahr von Spionage größer, haben wir im Beitrag von Thomas Spiekhofen gerade gehört. Vor dem Hintergrund des gerade erfolgten Gefangenenaustauschs gibt es wohl auch in Sicherheitskreisen, meldet jedenfalls die Nachrichtenagentur dpa, die Sorge, dass die ungarische Sonderregel für Arbeiter aus Russland und Belarus sich tatsächlich als Einfallstor für russische Agenten entpuppen könnte, was womöglich dann auch eine Gefahr für Kreml-Kritiker hierzulande bedeuten könnte. Ja, das war eine recht mühsam ausgehandelte Kompromisslösung, den die Mitglieder der Ampelkoalition, wir sind im Inland, für den kommenden Bundeshaushalt angedacht hatten. Aber nun muss da womöglich grundlegend nachverhandelt werden. Jedenfalls kommen 2 wissenschaftliche Gutachten zu dem Ergebnis, dass es eine Finanzierungslücke gibt, weiter Beratungen auch notwendig sind. Hauptstadtkorrespondent Volker Findhammer, der verfolgt das für uns. Wackelt etwa der Haushaltsplan der Ampel? Also Und wenn ja, wie groß ist die Aufregung darüber im politischen Berlin?
Es ist wohl der Sommerpause geschuldet, dass die neuerliche Debatte über den Haushalt noch keine große Fahrt aufgenommen hat. Aber wenn man die Gutachten ernst nimmt, die für das Finanzministerium erarbeitet wurden, dann muss die Ampel für den Haushalt des kommenden Jahres nicht mehr nur 8 bis 9 Milliarden durch zusätzliche Einsparungen auftreiben, sondern wohl insgesamt über 13 Milliarden Euro, die jetzt noch offen sind. Der ursprüngliche Plan sah vor, mit Darlehen an die Deutsche Bahn und die Autobahngesellschaft sowie der Umwidmung von nicht genutzten KfW-Mitteln aus der Zeit der Gaspreisbremse die 17-Milliarden-Lücke im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr um mehr als die Hälfte zu verringern. Aber da hatte Christian Lindner bereits frühzeitig Zweifel angemeldet und das auch bis zuletzt immer wieder betont.
Für mich ist eines absolut klar. Verfassungsrechtliche Risiken oder ökonomisch nicht Sinnvolles werde ich als Finanzminister nicht unterstützen.
Die von Lindner beauftragten Gutachter haben jedoch eben diese verfassungsrechtlichen Bedenken bestätigt, weshalb das Finanzministerium jetzt die Notbremse ziehen will. Deshalb müssen die Lücken über andere Wege im Haushalt geschlossen werden, wobei das Finanzministerium bereits einen Finanzierungsvorschlag unterbreitet. Nämlich eine höhere Eigenkapitalausstattung der Bahn durch den Bund, die gleichermaßen nicht schuldenwirksam wäre und die Lücke um 3,6 Milliarden Euro verringern könnte. Ansonsten will man sparen und da vor allem bei den Sozialausgaben, wie das Christian Lindner schon mehrfach betont hat. Das sorgt beim Koalitionspartner SPD natürlich für Empörung, zumal Olaf Scholz bereits mehrfach erklärt hatte, Kürzungen bei den Sozialausgaben werde es mit ihm nicht geben. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich wirft Lindner in der Süddeutschen Zeitung unverantwortliches Handeln vor. Und die Co-Parteivorsitzende Saskia Esken hat auf einer Wahlkampfveranstaltung in Thüringen erklärt:
Die Bewertung des Gutachtens zu möglichen Wegen der Haushaltsaufstellung, die der Finanzminister gestern veröffentlicht hat, ist auch in fachlicher Hinsicht eigenwillig. Dass er diese Bewertung aber ohne jede Abstimmung in der Regierung vornimmt und an einem Tag öffentlich macht, der von der Freilassung zahlreicher Menschen geprägt hätte sein sollen, die von Wladimir Putin zu Unrecht gefangen gehalten wurden, das ist rücksichtslos und überschreitet für mich die Grenzen des Erträglichen in einer Koalition.
Und das lässt vermuten, dass die verbleibenden Wochen der Sommerpause wohl zu einer harten Auseinandersetzung in der Koalition führen werden. SPD-Haushaltsexperte Dennis Rohde sieht jetzt den Finanzminister in der Pflicht, dem Bundestag fristgerecht einen verfassungsrechtlich tragfähigen Haushaltsentwurf vorzulegen. Das sollte auch der Anspruch sein, den Christian Lindner an sich selbst stellt, betont Rohde. Und für den SPD-Mann ist auch klar, es dürfe kein Sparhaushalt werden, sondern müsse den Zusammenhalt und die Investitionen stärken. Auch die Grünen sehen nun Finanzminister Lindner in der Pflicht, neue Lösungen zu finden. Eine Kopf-in-den-Sand-Politik sei jetzt zu wenig. Ein Finanzminister könne nicht nur Vorschläge verwerfen, sondern er müsse auch Lösungen entwickeln, sagte Fraktionsvize Andreas Audretsch der Rheinischen Post. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag, Helge Braun, CDU, verlangt eine Klärung noch vor dem Beginn der parlamentarischen Beratungen im September. Sonst sei die Beratung des Entwurfs im Bundestag sinnlos.
Also das Gezerre bei der Ampel um den Bundeshaushalt für das nächste Jahr, das geht also weiter. Volker Findhammer berichtete darüber. Finanzminister Lindner, der hat neuen Gesprächsbedarf vor dem Hintergrund zweier Gutachten. Er will vielleicht doch noch bei den Sozialausgaben sparen. Wir haben es gehört, die Koalitionspartner SPD und Grüne, die kritisieren das. Und das wird auch Thema unseres Kommentars sein ab 19.10 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Da stehen der Ampel womöglich harte Zeiten bevor, können Sie dann hören. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der ist gerade in der Indo-Pazifik-Region unterwegs. Und im Rahmen dieser Reise war er auf einer US-Militärbasis in Südkorea, wo er auch an einer Zeremonie teilgenommen hat. Es ging dabei um den Beitritt Deutschlands zu einer internationalen Militärmission, die den Waffenstillstand auf der koreanischen Halbinsel sichern sollen. Steffen Wurzel begleitet den Verteidigungsminister auf seiner Reise und er war auch bei der Beitrittsveranstaltung heute dabei.
Eine militärische Zeremonie inklusive Salutschüsse machte den Schritt heute offiziell. Deutschland beteiligt sich künftig an der Überwachung des Waffenstillstands zwischen Süd- und Nordkorea. Die Bundesrepublik wird 18. Mitgliedsland des sogenannten UNC-Mechanismus der Vereinten Nationen. Die Abkürzung steht für United Nations Command. Im Hauptquartier südlich von Seoul sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius:
Wir zeigen mit unserem Beitritt einmal mehr und sehr deutlich, Korea ist für uns ein wichtiger Partner, ein Wertepartner. Für Deutschland und die Republik Korea zählt nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts. Mit dem heutigen Beitritt zum UNC tragen wir also unseren Teil zur Stabilität auf der koreanischen Halbinsel bei.
Wie genau sich Deutschland an der UN-Mission beteiligt, ob etwa Bundeswehrsoldaten fest nach Südkorea geschickt werden, das blieb heute offen. Zunächst ist der Beitritt Deutschlands zum UNC also vor allem symbolisch von Bedeutung. Das Ganze kann als Geste gegenüber Südkorea verstanden werden, dass Deutschland sich für die Region Ostasien-Pazifik interessiert. Der Bundesverteidigungsminister betonte erneut, dass die Sicherheit in Europa mit der im Indopazifik eng verknüpft sei. Ein Beispiel sei die geradezu zelebrierte Partnerschaft der beiden Machthaber von Russland und Nordkorea.
Putin und Kim Jong-un rüsten auf und pfeifen gleichzeitig auf die regelbasierte internationale Ordnung, auf das Völkerrecht. Gerade der Schulterschluss zwischen beiden Autokraten zeigt, dass die Bedrohungslagen eben nicht getrennt voneinander betrachtet werden können.
Boris Pistorius hat seit Beginn seiner Asien-Pazifik-Reise am Montag mehrmals deutlich gemacht, je enger autokratisch regierte Staaten wie Nordkorea, Russland, aber auch China politisch und militärisch zusammenrücken, desto wichtiger ist es für demokratisch regierte Länder zusammenzuhalten. Am Vormittag traf sich der SPD-Politiker in Seoul mit seinem südkoreanischen Amtskollegen. Eines der Themen war dabei auch der russische Angriff auf die Ukraine. Südkorea unterstützt die Regierung in Kiew politisch und mit Geld. Indirekt helfen der Ukraine auch südkoreanische Waffen. So hat Polen in Südkorea Panzer gekauft, was wiederum dafür sorgt, dass die Regierung in Warschau ihre bisherigen Panzer an die Ukraine weitergeben kann.
Dementsprechend sind diese Lieferungen an Drittstaaten extrem wichtig, um eine Unterstützung zu zeigen.
Tobias Bacherle, er sitzt für die Bündnisgrünen im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags und er begleitet Pistorius bei seiner Reise.
Für uns in Europa ist es aber natürlich ein wichtiger Partner, um auch europäische Waffenarsenale zu pflegen und aufzustocken, wie das eben jetzt durch den großen Auftrag in Polen möglich war.
Verteidigungsminister Pistorius ist seit Montag in der Asien-Pazifik-Region unterwegs, gemeinsam mit mehreren Bundestagsabgeordneten. Den Beginn machte ein Besuch in Honolulu auf Hawaii, wo einige hundert deutsche Soldatinnen und Soldaten der Luftwaffe und der Marine beim internationalen Manöver RIMPAC mitgemacht haben. Auch die Opposition ist dafür, dass sich Deutschland stärker als bisher im Indopazifik engagieren sollte.
Es ist halt in Zeiten der sich verändernden Krisensituation umso wichtiger, dass wir halt multinational üben und trainieren können.
Kerstin Vieregge, Obfrau der CDU-CSU im Bundestagsverteidigungsausschuss. Nach Gesprächen mit deutschen Soldatinnen und Soldaten in Honolulu sagte sie:
Wir haben nur positive Worte, Erkenntnisse, Erfahrungen aus dieser Übung mitgenommen und gehört. Und von daher bin ich wirklich total davon beeindruckt, wie genial das bisher verlaufen ist und auch sehr dafür, dass wir uns auch zukünftig in dieser Übung weiterhin engagieren.
Die Reise des Verteidigungsministers Steffen Wurzel begleitet ihn. 500.000 Sinti und Roma haben die Nazis im Holocaust getötet. Jedes Jahr am 2. August findet dazu ein Gedenken statt, an dem Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma. In diesem Jahr gab es dazu eine Veranstaltung im ehemaligen NS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Als deutsche Repräsentantin war die Bundestagspräsidentin angereist, Sophie Rebmann.
Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat in Auschwitz der Sinti und Roma gedacht, die im Nationalsozialismus ermordet wurden. Es schmerzt und beschämt mich zu sehen, welche Verbrechen Deutsche hier begangen haben, sagte sie anlässlich des Europäischen Holocaust-Gedenktags für Sinti und Roma. Sie verwies darauf, dass der Völkermord auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht anerkannt wurde.
Gerichte verweigerten den Überlebenden Entschädigung. Schlimmer noch. Sie machten die Opfer für ihre Verfolgung selbst verantwortlich. Der Völkermord an den Sinti und Roma wurde verschwiegen und verleugnet. Kaum ein Täter zur Rechenschaft gezogen.
Im Hinblick auf die anhaltende Diskriminierung von Sinti und Roma forderte Baas einen Bewusstseinswandel in vielen Bereichen der Gesellschaft. 500.000 Sinti und Roma wurden zur Zeit des Nationalsozialismus systematisch verfolgt und ermordet. In der Nacht vom 2. August 1944 trieb die SS die letzten noch im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau inhaftierten Sinti und Roma in die Gaskammern und ermordete sie. 4.300 Menschen starben in dieser Nacht. Daher hat das EU-Parlament diesen Tag im Jahr 2015 zum Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma erklärt. Mit Bärbel Baas kommt erstmals eine Spitzenrepräsentantin des Bundestags und somit die Person mit dem zweithöchsten Staatsamt der Bundesrepublik zur Gedenkveranstaltung.
Ja, 500.000 Sinti und Roma wurden von den Nazis ermordet. Sophie Rebmann war das über das Gedenken.
Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
Und Christina Hövelanz aus unserer Sportredaktion ist bei mir im Studio mit Ergebnissen vom heutigen Tag.
Genau, es gibt eine weitere Medaille für Team Deutschland. Die Bogenschützen Michelle Kroppen und Florian Unruh haben im Mixed-Wettbewerb Silber gewonnen. Im Finale war Südkorea den Deutschen klar überlegen. Tabea Kunze mit der Zusammenfassung.
Für Gold hätten Florian Unruh und Michelle Kroppen im Finale einfach stärker schießen müssen. Da unterlagen sie Südkorea, dem Top-Favoriten auf Gold, mit 0-6. Michelle Kroppen unterlief eine 7 oder auch ab und an eine 8. Das war nicht genug, um den Top-Favoriten dieser Spiele unter Druck zu setzen. Michelle Kroppen und Florian Unruh bejubeln die erste deutsche Medaille im Bogenschießen in Paris.
Und die deutschen Springreiter haben am Nachmittag eine Medaille im Teamwettbewerb verpasst. Nach einer fehlerfreien Qualifikation reichte es im Finale nur für Platz 5. Jörg Tegelhütter.
Der Medaillentraum ist geplatzt und die Enttäuschung bei den deutschen Springreitern war riesengroß. Und alle fragten sich, was wäre gewesen, wenn das vorletzte Hindernis im Mannschaftsfinale keine zweifache Kombination mit zwei tückischen Steilsprüngen gewesen wäre. Dann hätte Deutschland zumindest eine Medaille gewonnen. Denn genau an diesem Hindernis patzten sowohl Christian Kukuk als auch Richard Vogel. Und daraus resultierten 8 Strafpunkte, die die deutsche Equipe am Ende auf Platz 5 einlaufen ließen. Die Nullrunde von Schlussreiter Philipp Weishaupt mit seinem Wallach Sinedey war stark, kam aber zu spät. Überragend ritten die Briten. Ohne Abwurf und nur mit 2 Zeitstrafpunkten wurden sie verdient Olympiasieger vor den USA und Gastgeber Frankreich.
Und im Stade de France sind heute die Leichtathletik-Wettbewerbe gestartet mit dem Zehnkampf der Männer. Da läuft gerade der Hochsprung und von da meldet sich jetzt live aus dem Stadion Volker Hirt.
Wer immer sagt, mit der Leichtathletik gehen die Olympischen Spiele erst richtig los, der liegt hier in Paris definitiv falsch. Denn egal, wo man hingeht, Bogenschießen, Trampolinspringen oder was auch immer, alles ist pickepacke voll. Aber natürlich auch jetzt hier dieses Stade de France, dieses wunderbare Stadion. Dort oben das blaue Himmelszelt mit ein paar schönen Wetterwolken. Die Hälfte des Stadions in Sonne getaucht, ist natürlich die Stimmung fantastisch. Die 10 Kämpfer sind dabei, also die Könige der Athleten. Leon Neugebauer, unser neuer Superstar. Er versucht sich über 1,96 Meter bis dahin alle Höhen gemeistert. Genauso wie Till Steinfort, der erst so spät ins Team gestoßen ist, weil er eingesprungen ist für Manuel Eitel, der leider Corona erkrankt nicht dabei sein kann. Wir haben Hanna Klein gesehen, über 5000 Meter. Nach all dem, was sie in dieser Saison gezeigt hat bei den Europameisterschaften oder auch bei den deutschen Meisterschaften, haben wir jetzt zugetraut, ins Finale zu laufen. Das ist ihr leider nicht gelungen. Nur 14. in ihrem Vorlauf über 5000 Meter. Die besten 8 kommen weiter. Also sie ist gescheitert.
Im Boxen dagegen hat Superschwergewichtler Nelfi Tiafak das Halbfinale erreicht und eine Medaille damit sicher. Die beiden Halbfinalverlierer bekommen nämlich jeweils Bronze. Und die Handballnationalmannschaft der Männer hat vorzeitig das Viertelfinale erreicht mit einem 33-31 im Gruppenspiel gegen Spanien. Im Deutschen Haus in Paris, da war heute Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu Gast. Sie hat die Absichtserklärung für eine Bewerbung für Olympische Spiele in Deutschland unterzeichnet. Sebastian Krause berichtet.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu Besuch in Paris, unterzeichnet die Absichtserklärung und sendet eine klare Botschaft. Die Bundesregierung steht voll hinter einer neuen Olympiabewerbung und unterstützt das Vorhaben mit rund 7 Millionen Euro. Trotz der angespannten Haushaltslage rechtfertigt Faeser die Investition. Olympische Spiele könnten die Gesellschaft zusammenführen, für Zusammenhalt sorgen. Man wolle den 28 Millionen Menschen, die in Deutschland im Sport ehrenamtlich aktiv seien, eine Perspektive geben. Vorbild sind die Spiele in Paris, nachhaltig mit bereits bestehenden Sportstätten. Interessierte Städte und Regionen für die Ausrichtung in Deutschland sind Berlin, Hamburg, Leipzig, München und Bayern sowie Nordrhein-Westfalen. Und in Frage kommen die Sommerspiele 2036 und 2040. Gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund DOSB will die Bundesregierung jetzt auf das Internationale Olympische Komitee zugehen und das Gespräch mit IOC-Präsident Thomas Bach suchen. Und die Hoffnung sei groß, so Faeser, dass auch die deutsche Bevölkerung der Bewerbung dieses Mal zustimmen werde, weil sich das IOC reformiert habe und mittlerweile auch auf nachhaltige Spiele setze.
Und so viel für den Moment von den Olympischen Spielen in Paris.
Danke an Christina Hövelhans aus der Sportredaktion. Damit ist diese Sendung zu Ende. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und Hinhören, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Freitagabend.